زگوره تو روز خیزی بول جمالی بیه نوری زگوره تو روز خیزی جم بیه تالو بیری جولان بده هستار و خیلی جاره مدنی به نکوی دوری.
Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Alibi Voices von Can zu Can. Mein Name ist Shafak und wie gewohnt mit meinem Bruder Hüseyin.
Hallo Canlar.
Canlar, aktuell befinden wir uns im Hızır-Ayı, also in dem Monat, der Hızır gewidmet wird. Und das sollten wir eigentlich mal als Anlass nehmen, über die Person Hızır zu reden. Wer er war, wo er gewirkt hat, warum wir Aleviten eigentlich in dieser Zeit fasten und was diese Zeit besonders für uns bedeutet. Deswegen, Bruder, erzähl mal, was assoziierst du mit dem Begriff Hızır? Was bedeutet das für dich?
Für mich bedeutet das in erster Linie Hilfe. Also, ich glaube, wenn der Name fällt, kommt das immer in einer Verbindung, die mit Errettung zu tun hat oder mit dem, dass jemandem geholfen wurde. Weil es gibt ja auch diesen türkischen, ich sag mal, dieses Wort, was man sagt, wenn zum Beispiel irgendwas vorliegt, irgendein Problem da ist.
Wenn man in Not ist.
Oder wenn man in Not ist und jemand kommt und bringt dir gerade in dieser Not einen gewissen Heil, dann sagst du immer, Hızır gebet işten. Denn du bist herbeigeeilt wie Hızır. In erster Linie natürlich das, was man sofort, also wenn man es hört, assoziiert man das meiner Meinung nach direkt mit so einer Situation auch. Aber dann wiederum auch zu der Person selber ist das natürlich auch etwas, was kulturell auch bei uns ja auch schon übergegangen ist. Das heißt, zu Hause ist es ein normales Wort so, gerne. Hızır soll dir helfen, Hızır soll dich begleiten, Hızır soll mit dir sein.
Er soll dein Wegbegleiter sein.
Genau, richtig so. Und dementsprechend in erster Linie selbstverständlich nur Positives. So. Und als den Namen fallend und an die Person denkend, ja, ist das halt nochmal meiner Meinung nach eine Person, die natürlich sehr viel auch mit Wissen in erster Linie zu tun hat, mit der Vermittlung vom Wissen. Das heißt, Hızır muss jetzt nicht jemand immer sein, der dich, sag ich mal, aus einer
schwierigen Lage befreit.
Oder aus einem Loch rausholt, sondern es kann auch immer ein guter Rat sein. Es kann auch mal jemand sein, der dir einfach vielleicht mal zuhört und dir daraufhin einen guten Rat gibt. Und dementsprechend, meiner Meinung nach, also für mich persönlich, ist es einfach so, Hızır ist auch von den Geschichten aus unserem Glauben heraus über ihn. Ich glaube auch für jede Person so ein Zeichen von einer Barmherzigkeit von Gott, so dass man noch jemanden beigesellt bekommen hat, also zu sich selber auf seinen Weg.
Als Mensch, ja.
Als Mensch, der dir weiterhilft, so. Weißt du, der dich nochmal mitbegleitet. Du weißt immer, Allah hat noch auf der Welt eine Kraft, ja, ob das in Personform ist, ob das in einer anderen Form ist, spielt keine Rolle, aber eine bestimmte Kraft, die halt jeden Muslim nochmal begleitet, der an ihn glaubt.
Sehr schön, in unseren Deyish und Nefes ist ja auch vor allem dieser Ausspruch, Her gece kadir bil, her geleni de Hızır bil.
Eyvall.
Sozusagen, kenne jede Nacht als die Nacht von Kadir, in der der Koran herabgesandt wurde, und kenne jede Person oder verstehe jede Person, der du begegnest, als Hızır.
Eyvall.
Sozusagen, bei Hızır kann es sich um jede Person handeln, im spirituellen Sinne. Wenn jemand mir hilft und mich aus einer schwierigen Lage befreit, da kann diese Person für mich das getan haben, wofür Hızır nicht nur symbolisch steht, sondern auch theologisch einen Auftrag erhalten hat. Deswegen lass uns zurück zu der Person von Hızır zurückkommen und ein bisschen über sein Leben reden und wer er eigentlich als Persönlichkeit war. Der Begriff Hızır selber, der kommt ja eigentlich aus dem Arabischen und heißt der Grüne. Also Al-Hıdr heißt der Grüne. Und dieser Name wird mit Hızır sehr oft assoziiert, weil man sagt, er hatte das Keramet, er hatte ein Wunder, womit er, egal wo er war, die Natur erblühen lassen konnte. Sozusagen, wenn er in einer öden Landschaft war, dass dort, wo er hingetreten hat, plötzlich die Blumen gesprossen sind, die Pflanzen wieder zu Leben erweckt worden sind. Und ähnliche Erzählungen kennen wir auch beispielsweise in Dersim mit Düzgün Baba, dass er Ähnliches gemacht hat auf dem Berg von, nicht auf dem Berg von Düzgün, sondern nachdem er dieses Keramet gezeigt hat, ist er auch dorthin gegangen sozusagen. Und das sind sozusagen Wunderwirkungen, die von Allahs Ermächtigung heraus erteilt worden sind, die manchen seiner frommen Diener zuteil geworden sind. Aber Hızır ist eine Person, die nicht nur historisch gewirkt hat, sondern wir sagen in unserem Glauben, dass er nicht allgegenwärtig ist, sondern bis heute noch vorhanden ist. Weil wir glauben daran, dass er eine Persönlichkeit ist, die mit einem langen Leben gesegnet worden ist. Und die Erzählung dahinter finden wir auch tatsächlich teilweise im Koran. Also wir Aleviten assoziieren mit Chizr immer eine Persönlichkeit, die im Kern immer alevitisch ist. Aber nicht nur wir Aleviten glauben an Chizr, sondern das kommt auch bei Sunniten vor, vor allem in den sophistischen Strömungen, aber auch in schiitischen Kreisen ist der Begriff Chizr keine Sache, die man selten hört. Also diese Person ist allgegenwärtig in der islamischen Theologie zu finden. Und deswegen kommen wir nochmal kurz zum Koran zurück, also wo er an verschiedenen Stellen erwähnt wird. Und zwar an einer Stelle im Koran heißt es, und zwar in der Sure 18, Vers 83, wird von Dhulqarnayn erzählt. Also Dhulqarnayn bedeutet übersetzt der Zweigehörnte. Den Begriff Dhul haben wir auch bei Dhulfikar, also Zulfikar, wie wir Aleviten das sagen, auf Türkisch oder auf Kurdisch. Und in Sure 18 heißt es auf jeden Fall, und sie fragen dich nach Dhulqarnayn, sprich, ich will euch etwas darüber berichten. Wir haben ihm Macht auf Erden und die Mittel zu allem gegeben. So folgte er dem gegebenen Weg, bis er den Ort, an dem die Sonne untergeht, erreichte. Dieser Vers geht natürlich viel weiter, aber was wir darunter verstehen, ist natürlich, dass Dhulqarnayn ein Gottergebener war und dass er auf dem Weg Gottes sozusagen gehandelt hat. Also das ist sozusagen die koranische Erzählung. Und weiterhin, komplementär zum Koran, verstehen wir, dass Hazrat Khizr einer der Kommandeure in Dhulqarnayns Armee war. Und nachdem Dhulqarnayn von den Engeln erfahren hat, dass es das Abi Hayat gibt, also die Wasserquelle des Lebens, also Ab bedeutet ja auf Persisch Wasser, und sozusagen es ist ein Ort gewesen auf der Erde, der versteckt war, den Menschen nicht erreichen konnten, welcher aber die Menschen mit einem langen Leben segnen sollte. Heutzutage versteht man das eher so wie unsterblich sein, aber nichts und niemand ist unsterblich, das wissen wir. Außer Gott wird alles sein Ende finden. Aber jedenfalls wurde man mit dieser Quelle, die man erreicht hat, mit einem extrem langen Leben gesegnet. Jedenfalls hat dann Dhulqarnayn mit seiner Armee eben versucht, diese Quelle zu erreichen, nachdem er von den Engeln davon gehört hat. Und so hat er halt seine Soldaten in jede Richtung, in jeden Winkel der Welt herabgesandt, also rausgeschickt, besser gesagt. Und darunter war auch Hazrat Khizr. Und als Khizr dann an einen Ort angekommen ist, wo er einige Wasserquellen gefunden hat, hat er aus seinem Proviant einen Fisch genommen, der natürlich zum Verzehren geeignet war, und hat diesen in die Wasserquelle geschmissen. Und nachdem dann dieser tote Fisch wieder zu Leben erweckt ist, hat er verstanden, dass er die Quelle des Lebens, also Abi Hayat, erreicht hat. Und so hat er sich dann kopfüber reingeschmissen, hat in diesem Wasser gebadet und wurde dann mit einem extrem langen Leben bis Kiamat Günü, Yaumul Kiyama, dem Tag der Wiederauferstehung, mit diesem Leben gesegnet. Nachdem er dann eben zurück zu Dhulqarnayn und der Armee zurückgekehrt ist, haben natürlich die Leute gesehen, dass der tote Fisch, den man ihnen als Proviant mitgegeben hat, plötzlich lebendig war. Und dann hat auch Dhulqarnayn verstanden, dass er diese Wasserquelle gefunden hat. Aber er war ja kein ungerechter Herrscher, er war ja auch kein Tyrann, dass er gesagt hat, bringe mich sofort dorthin, wo du das gefunden hast, oder ich werde dies und jenes mit dir machen, sondern er hat verstanden, diese Ehre sollte Hazrat Khizr zuteil werden. Nicht ihm selber oder irgendwelchen anderen Leuten, sondern das ist eine Sache, die war für Khizr bestimmt. Und deswegen war er auch zufrieden damit und hat gesagt, du wurdest damit gesegnet. Und sozusagen ist das die Erzählung darüber, wie Hazrat Khizr dieses Wasser, man sagt, getrunken hat, auch darin gebadet hat und damit dann eben dieses lange Leben von Gott geschenkt bekommen hat. Natürlich sagen wir auch, dass sein Bruder Ilyas, ein weiterer Mensch in dieser Armee, auch davon getrunken hat, darin gebadet hat und damit auch das lange Leben erreicht hat. Und dass diese beide dann halt von Allah gewisse Aufgaben bekommen haben, womit sie dann wirken sollten. Also kurz, um das nochmal einzuschieben, bei Hazrat Khizr und Hazrat Ilyas handelt es sich auch um Propheten. Also wir sagen, das waren nicht nur Schutzpatronen oder Leute, die für den Schutz da waren, sondern auch, die waren als Vermittler für die Menschen von der Botschaft Gottes, als Propheten vorhanden. So finden wir auch im Koran eine weitere Erzählung über Hazrat Khizr, dieses Mal in Bezug zu Hazrat Musa, also Propheten Moses. Natürlich wird Hazrat Khizr in dieser Koranstelle nicht namentlich erwähnt, aber wir verstehen aus der Exegese und aus unzähligen weiteren Quellen, die nicht nur uns Aleviten zugehörig sind, sondern auch bei Sunniten und Schiiten, dass es sich hierbei um Hazrat Khizr handelt. Und zwar in der Sure 18, Vers 65 bis 82 müsste das gewesen sein. So erfahren wir von der Erzählung, wie Prophet Moses auf eine Person stößt, die ihm als Lehrmeister geschickt worden ist. Im Anfang dieser Verse heißt es beispielsweise, dann fanden sie einen unserer Diener, dem wir unsere Barmherzigkeit verliehen und den wir unser Wissen gelehrt hatten. Moses sagte zu ihm, darf ich dir folgen, auf dass du mich über das rechte Handeln belehrst, wie du gelehrt worden bist. Er sagte, du vermagst nimmer bei mir Geduld auszuharren. also diese Erzählung geht natürlich viel weiter, wie ihr verstanden habt. Das sind mehrere Verse über das, über diese Erzählung. Aber um es mal für euch kurz zu halten, ihr könnt das ja später nochmal nachlesen, den Verweis haben wir euch gegeben. In dieser Erzählung trifft Hazrat Hizr auf Hazrat Musa und Hizr sollte rechtberlig für ihn aussehen, also er sollte ihm ein Wegweiser sein, um seine Erkenntnis über Gott zu erhöhen. Denn Prophet Moses war dennoch ein Prophet, aber in manchen Angelegenheiten war seine Erkenntnis über Gott noch nicht vollständig ausgereift. Natürlich war er auch ein Mensch, der mit Wissen gesegnet worden ist, aber um das auf eine höhere Stufe zu heben, hat ihm Allah eben Hazrat Hizr zugeschickt. Und so heißt es eben, du wirst niemals mit mir ausharren können, weil du keine Geduld hast. Weil, wenn ihr diese Verse lest, werdet ihr verstehen, dass Hizr auf eine Art und Weise gehandelt hat, die für Moses nicht erklärbar war. So ist es Moses erschienen, als hätte er schlimme Sachen getan, als hätte er unmoralische Dinge getan, bis er dann am Ende darüber aufgeklärt wurde, warum er das gemacht hat. Und sozusagen hat er verstanden, dass die Wege Gottes unergründbar sind und manchmal eben nicht mit dem klaren Auge zu sehen sind sozusagen. Und dementsprechend wurde er mit Geduld gesegnet, mit Wissen gesegnet und auf diesem Weg dann als Prophet weiterhin sandt. Und das ist sozusagen die Erzählung über Hazrat Hizr, wie er weiteren Propheten zu Hilfe geeilt ist, ihnen ein Wegweiser war, aber auch für die gesamte Menschheit da ist. Weil, wie ihr vorhin gehört habt, wurde Hazrat Hizr mit einem langen Leben gesegnet. Aber die Frage ist, warum wurde er mit diesem langen Leben gesegnet? Die Antwort darauf ist ganz einfach. Hazrat Hizr hat von Allah die Ermächtigung erhalten und den Auftrag erhalten, den Menschen, die in Not stecken, zu Hilfe zu eilen. Sozusagen, wenn wir als Aleviten sagen, Yetish ya Hizr, dann fragen wir ja nicht Hizr selber um Hilfe, sondern wir sagen zu ihm, eile uns herbei, damit du den Auftrag, den dir Gott erteilt hat, erfüllen kannst. Sozusagen überall, wo die Menschen sind und in Bedrängnis sind, wo sie in Not sind, wo sie in einer prekären Lage sind, so soll er seine Aufgabe von Gott erfüllen und diesen Menschen zu Hilfe zu eilen. Besonders in Bezug zum Hizr-Fasten gibt es ja auch zwei Erzählungen. In der einen Erzählung heißt es, dass er Prophet Noah, als sie bei der Sintflut in Bedrängnis geraten sind, ihnen geholfen hat und dass die Schiffsinsassen danach dann 3 Tage aus Dankbarkeit gefastet haben. Also das gibt es natürlich auch als Erzählung unter uns Aleviten. Darüber hinaus gibt es aber eine weitere Erzählung, die sich direkt auf den Koran bezieht, warum wir als Aleviten eigentlich in dieser Zeit fasten. Und zwar zu der Zeit von Prophet Mohammed, als die beiden Enkelsöhne des Propheten, Imam Hassan und Imam Hussein, schwer erkrankt worden sind, waren natürlich die Eltern von beiden, also Imam Ali und Fatma Anna, sehr traurig über diese Lage. So sind sie zum Propheten gegangen und haben gesagt, O Prophet, deine Enkelkinder sind schwer erkrankt, was sollen wir tun? Woraufhin dann der Prophet gesprochen hat, so fastet 3 Tage, damit Gott ihnen Heilung schenken kann. Also eine ganz einfache Bitte, dass man ein paar Tage fasten soll und sozusagen, dass Gott dann wegen dieser Frömmigkeit, wegen diesem Einsatzes im Sinne Gottes, dann sozusagen Heilung verschenken soll. Und dann haben beide sich dazu entschlossen, also Fatma Anna und Imam Ali, dann eben dieses Fasten durchzuführen. Als dann die beiden Kinder, die erkrankt worden sind, auch davon erfahren haben, haben sie sich auch dazu entschlossen, während dieser Zeit 3 Tage zu fasten. In der ersten Nacht, als sie ihr Fasten brechen wollten, so kam ein Waisenkind an ihre Tür und hat nach Essen gefragt. Und dort haben sie dann diesem Waisenkind ihr Essen gegeben und konnten dann quasi mit nichts ihr Fasten brechen. Sie haben mit ein bisschen Wasser und ein bisschen Brot vielleicht ihr Fasten gebrochen. In der zweiten Nacht kam dann ein armer Mensch, ein armer Mann, der dann wieder nach Essen und nach Trinken verlangt hat. So haben sie auch in der zweiten Nacht dieser Person das, was sie zum Iftar, zum Fastenbrechen vorbereitet haben, wiedergegeben. In der dritten Nacht kam wieder eine Person, dieses Mal ein Gefangener. Damals war es ja so, dass die Gefangenen nicht unbedingt in Kerkern geschmissen worden sind. Das gab es natürlich auch, aber die wurden auch außerhalb der Stadtgrenzen sozusagen ins Halbexil geschickt und so weiter. Also sie waren dennoch in der Stadt. Und dann haben sie auch dieser Person ihr Essen gegeben und haben selber nichts gegessen, obwohl sie 3 Tage gefastet haben und kaum etwas getrunken oder gegessen haben. Nachdem sie dieses Fasten erfüllt haben, kam dann auch der Prophet zu ihnen und hat sie in diesem schwächelnden Zustand gesehen. Und er wurde sehr traurig darüber, als er gesehen hat, wie schlecht es ihnen ging, nachdem sie 3 Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken haben. Nachdem dann Imam Ali darüber erzählt hat, was in diesen Nächten passiert ist, dass erstmal eine Waise gekommen ist, danach ein armer Mann, ein Bettler und danach ein Gefangener, so hat dann Prophet Mohammed erzählt, in jeder dieser Nächte ist dann Hazrat Hizr gekommen und hat euch besucht. Und daraufhin wurden diese folgenden Verse, die im Koran, in Sure Al-Insan, Verse 8 bis 9, offenbart. Und sie geben aus Liebe zu ihm, dem Bedürftigen, dem Weisen und dem Gefangenen Speise zu essen, indem sie sagen, wir speisen euch nur um Allahs Willen, wir begehren von euch weder Lohn noch Dank dafür. Sozusagen ist in jeder Nacht Hazrat Hizr in einer anderen Gestalt zu Ahli Bayt gekommen und hat von ihnen ein Lokma verlangt. Das, was wir heute als Hizr-Lokmasse kennen, was wir auch nach dem Fasten zubereiten. Und sozusagen wurde auch Hizr zu der Ahli Bayt gesandt von Allah, um auch ihren Zustand als Insani Kamil, um ihre Frömmigkeit, um ihren Charakter aufzuzeigen. Obwohl sie selber am Fasten waren, obwohl sie wenig hatten, haben sie dennoch in jeder Nacht mit den Bedürftigen, egal ob es ein Weise war, egal ob es ein Bettler war, egal ob es ein Gefangener war, haben sie ihr Essen als Lokma weitergegeben. Und das ist die Erzählung, warum wir Aleviten in dieser Zeit fasten. Also wir führen das konkret auf die Ahli Bayt zurück. Deswegen ist hier wichtig zu vermerken, dass wenn wir vom Hizr-Fasten reden, Hizr selber nicht gefastet hat, sondern es war die Ahli Bayt. Und Hizr hat sie lediglich besucht. Aber wir müssen hier nochmal ganz kurz einhaken und sagen, vielleicht tun das manche Leute sehr falsch erklären, und zwar, wir fasten weder für Hizr, noch beten wir zu ihm. Das sieht man manchmal, dass es irgendwo verschriftlich worden ist, aber da tun sich Leute extrem falsch ausdrücken, weil jedes Fasten, was du machst, ist für Allah. Aber in diesem Fall machst du es in Gedenken an die Ahli Bayt, weil sie von Hizr besucht worden sind. Sozusagen für Allah fastest du, in Gedenken zu dem, was Hazrat Hizr damals gemacht hat.
Man merkt das ja auch durch die Aussage, die halt sehr oft bei Aleviten fällt. Wenn man Hizr fastet, gibt es zum Beispiel in manchen Orten in der Türkei, wo man zum Beispiel sagt, soll Hizr euer Besucher sein an diesem Tag, wo ihr fastet. Yani, weil man halt auch auf diese Geschichte zurückgeht, dass Hizr die Fasten der Ahli Bayt besucht hat. Also, und dementsprechend merkt man ja schon, dass das so auch verstanden wurde, dein Besucher sein soll. So, Hizr Meymanın olsun und hin und her. Das sind ja alles Aussagen, die man so auch kennt oder mal gehört hat innerhalb eines alevitischen Hauses. Vielleicht in Deutschland mittlerweile halt weniger. Aber wenn man die Älteren fragt und sowas, war das gang und gäbe, auch in diesen Tagen diese Aussagen zu sagen, weil das halt immer auf diese Geschichten natürlich halt immer zurückging.
Ey, Walla, ja. Sozusagen, wir erhoffen uns ja, dass wenn wir unser Lokma nach draußen stellen, dass Hizr vorbeikommt, uns besucht sozusagen. Also wir sind ja die Fastenden und der Besucher ist Hazrat Hizr sozusagen. Was ja absolut keinen Sinn macht. Ich meine, prinzipiell, das haben auch unsere Daddys immer gesagt, jedes Wunder, was Hizr vollbringt, egal ob er irgendwo zu einer Person eilt und diese rettet, auch physikalisch, dass er irgendjemanden wirklich rauszieht, auch wenn er Kranken Heilung verschafft, das sind niemals Sachen, die Hizr selber gemacht hat, aus eigener Kraft, aus eigener Neigung, sondern das waren Wunder, die durch Hizr erfüllt worden sind. Sozusagen am Ende der Schnur war immer Allah. Das war nie eine Sache, die mit Hizr alleine zu tun hatte. Und das ist halt eine Sache, die viele Leute falsch verstehen, wenn wir über Wunderwirkung reden. Bei uns Aleviten, wir glauben daran, dass besondere Personen, die ein tiefes Verständnis über Allah erlangt haben, auch von ihm mit gewissen Kräften gesegnet worden sind. Ich meine, Prophet Mohammed hat viele Wunder seiner Zeit erfüllt. Auch andere Propheten haben viele Wunder erfüllt. Und das können auch Ermischler, Leute, die aufgestiegen sind auf den Zustand eines Heiligen. Aber mit der Ermächtigung von Gott. Deswegen, das ist immer sehr wichtig, dass wir das festhalten. Aber genau aus dieser Erzählung heraus, weil eben die Ahli Bayt gefastet hat, fasten wir Aleviten in Gedenken daran, als Tradition des Propheten Mohammed und seiner Familie, jedes Jahr 3 Tage im Hizr-Aye, also im Hizr-Monat. Hier gibt es immer wieder, also jedes Jahr gibt es Diskussionen darüber, wann das anfängt, wann das aufhört, wie gefastet werden muss. Aber um das hier mal ganz kurz klarzustellen, das Hizr-Fasten kann von Mitte Januar bis Ende Februar stattfinden. Manche sagen, das ist der 2. Dienstag im Februar. Manche sagen, das ist so, manche sagen, das ist dies. Die klare Antwort darauf ist, jede Region hat ihre Eigenheiten und ihre Besonderheiten in Bezug dazu, weil im Koran steht ja kein Zeitraum dafür, wann die Ahli Bayt gefastet hat, sondern dass sie nur gefastet haben. Dementsprechend aus vielen verschiedenen Gründen hat man das so in der alevitischen Gemeinschaft so festgelegt, dass man eben zu Anfang des Jahres dieses Fasten durchführt. Wenn man sich die Frage stellt, ja, warum machen wir das nicht nach dem Hijri-Kalender, nach dem Mondkalender, das sich ja jedes Jahr um 10 oder 9 Tage verschiebt? Ja, ganz einfach, weil dieses Fasten hängt auch damit zusammen, dass die Pirs zu der Zeit, wo es natürlich keine Ernte gab, außerhalb der Erntesaison, da wo der Winter gerade vorbeiging, dass man dort von Dorf zu Dorf gewandert ist und sein Hizmet vollrichtet hat. Sozusagen die Pirs sind in einer Woche in das Dorf gegangen, haben dort das Hizr-Jam abgehalten, sind in der nächsten Woche in ein anderes Dorf gegangen, haben dort das Hizr-Jam abgehalten und so weiter. Deswegen kenne ich das so bei uns in Pülemür, an Kırmızıköprü gebunden unser Dorf, dass wir beispielsweise als allerletztes fasten, weil bei uns dann die Pirs von Kureyşan Hoca als allerletztes zu uns gekommen sind. Und natürlich, du machst dein Fasten so an einem Dienstag, an einem Mittwoch, an einem Donnerstag, damit du dann am Donnerstagabend mit dem Pir zusammen dein Hızlıcemi abhalten kannst. So im Zuge der Modernisierung, mit der Städtewanderung und so weiter und so fort, haben dann die Vereine angefangen zu sagen, ja, das ist der zweite Dienstag im Februar, aber das stimmt so gesehen nicht. Also jede Woche im Hızlı-Monat kann gefastet werden und am besten, man richtet sich nach der Tradition, die man hat. Aber im Zuge dessen, dass man halt versucht, das zu vereinheitlichen, da wir jetzt mittlerweile auch alle in Städten sind und eng aneinander, hat man das halt so entschieden. Deswegen macht euch daraus kein großes Ding, wenn ihr diese Woche nicht fasten könnt. Vielleicht fastet ihr die Woche vorher, vielleicht fastet ihr die Woche später. Deswegen, das sind Kleinigkeiten, an denen man sich nicht aufhängen muss, sozusagen. Aber das Fasten selber, um das nochmal kurz erwähnt zu haben, das ist ein herkömmliches Fasten. Das ist ganz anders als das Fasten, was wir im Monat Muharrem aus Trauer machen. Weil das Muharrem-Fasten ist ein Trauerfasten, was nochmal besondere Regeln hat. Beispielsweise, dass man nach Fastenbrechen auf klares Wasser verzichtet, auf Fleisch verzichtet, aufgrund dessen, was der Familie des Propheten angetan wurde. Aber der Hızır-Monat und das Fasten zu gedenken an Hızır ist eher ein Dankbarkeitsfasten sozusagen. Und deswegen verzichten wir auf diese besonderen Auflagen, die wir uns selber auferlegt haben im Monat Muharrem. Das sind dann Sachen, die hier nicht stattfinden. Deswegen denkt euch einfach, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf die üblichen Sachen verzichten. Kein Essen, kein Trinken, kein Geschlechtsverkehr, nicht rauchen und so weiter. Da aber auch sehr oft diese Frage kommt, ja, wann soll ich aufhören zu essen? Die Antwort darauf ist ganz klar. Ab dem Zeitpunkt, wo du schlafen gehst, fängt sozusagen schon mal der neue Fastentag für dich an. Wenn du um 23 Uhr schlafen gehst und dann, wenn du wieder aufstehst, ist der neue Fastentag. Wenn du um 3 Uhr morgens schlafen gehst, dann fängt ab dem Zeitpunkt dann das neue Fasten an. Manche Leute sagen, und das habe ich auch sehr oft gehört, ja, ab 0:00, ab Mitternacht soll man aufhören zu essen. Ganz einfache Logikfrage. Hatten die Leute damals vor 100 Jahren in deinem Dorf Uhren zu Hause? Ah ja, deswegen, das ist eine neue Sache. Also hier muss man auch ein bisschen mit Logik ansetzen. Wir haben uns für uns das so als Richtwert gemacht, aber nicht jede Richtwert oder Richtlinie ist auch wirklich knallhart ernst zu nehmen. Wir Aleviten haben auch normalerweise kein Sahur, also wenn du jetzt um 3 Uhr morgens aufstehst und was isst, so, deswegen ist dein Fasten nicht ungültig. Aber immer wieder hören wir von Leuten, ja, so etwas gibt es nicht und das ist falsch. Dann soll mal bitte jemand kommen und sagen, dein Fasten ist dann ungültig, weil du um 3 Uhr morgens noch mal was gegessen hast. Also wir verzichten auf so etwas. Vor allem im Monat Muharrem, weil wenn du aufs Trauer fastest, dann stehst du nicht nochmal mitten in der Nacht auf, um dich voll zu fressen und danach weiter zu fasten. Aber wenn das mal im Hızır-Monat passiert und du mal Durst hast mitten in der Nacht, da sollte dir niemand einen Vorwurf machen können, denke ich.
Aber wir halten trotzdem die Grenzwerte ein zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
Genau.
Kurz vorher. Also bevor,
beziehungsweise
kurz danach und kurz vorher.
Genau, beziehungsweise wir tun nicht direkt ab Sonnenuntergang unser Fastenbrechen, sondern schon so 20, 25 Minuten danach, wenn es schon vollständig dunkel ist. Weil der islamische Begriff Maghrib, den verstehen wir darunter, dass es schon vollständig dunkel ist. Ja. Nicht, wenn noch die Sonne ein bisschen zu sehen ist und so weiter. Aber das geht schon in die Tiefe.
Aber das sind ja die Grenzen. Nur, dass man es weiß, vielleicht für die Janna, die jetzt die Folge als erstes hören und vielleicht Muharrem noch nicht gehört haben. Weil wir reden vom ganz klassischen Fasten für Allah und dementsprechend sollte sich da nicht jeder jetzt irgendwie noch extra Regeln dazu irgendwie wünschen oder sonst was.
Verliert euch nicht in den Details.
Dann. Richtig. Aber man muss schon erwähnen, Hızır ist ein sehr wichtiger Monat. Also das Fasten da drin ist auch etwas sehr Besonderes. Gedenkt halt auch der Ehl-i Beyt mit so einer sehr wichtigen Geschichte, was man immer wieder in Erinnerung rufen sollte, gerade in den Zeiten, die wir heutzutage haben, wo es vielleicht viele Menschen gibt, die in Not sind. Und dass man vielleicht auch sich dazu wieder aufgefordert fühlt, irgendwas zu machen, irgendwas zu geben, irgendwas zu tun. Und natürlich halt auch, dass die Gemeinden zusammenkommen, ne? Also dass die Gläubigen zusammenkommen, zum Hızlı-Cemi zusammenkommen. Und da finden wir es auch teilweise traurig, dass wir mitbekommen haben, dass in manchen Städten, wo es vielleicht 2 oder 3 Cemevis gibt, wo man sich nicht auf eins einigen konnte, ja, alle gemeinsam oder wo man vielleicht sich die Datums nicht nochmal verschoben hat oder sowas.
Beziehungsweise, dass einer am Freitag das macht, einer am Samstag und der andere am Sonntag. Was eigentlich prinzipiell schon, ich will nicht sagen, falsch ist, aber wir fasten ja von Dienstag auf Donnerstag, damit man am Donnerstagabend das Hızlı-Cemi abhalten kann. Also ich persönlich bin der Ansicht, man sollte schon ein bisschen traditionell bleiben und nicht einfach an einen Sonntag das verschieben. Aber wenn man das schon macht und schon in so einer Situation ist, wo dann drei Derniks nebeneinander sind, dann teilt euch das doch ein bisschen auf. Also ist doch schöner, wenn man es dreimal hintereinander besucht oder alle zusammen an einem Ort, anstatt dass man jetzt Qual der Wahl hat. Gehe ich dahin, gehe ich dahin, gehe ich dahin.
Oder wenn dann zur Not und man will es unbedingt in seiner Gemeinde machen, dann kann man das ja um eine Woche einfach sich absprechen und ein bisschen verschieben.
Ich meine, wir reden ja hier vom Chizr Aye, vom Chizr Monat, nicht von der Chizr Woche, sozusagen. Aber Jandar, um nochmal einen wichtigen Punkt zu erwähnen, der natürlich auch für die jüngeren Geschwister von Relevanz ist. Und zwar, sehr viele Leute fragen sich auch, wenn man in der dritten Nacht auf Trinken verzichtet und ein bisschen mehr Salz konsumiert, damit man extra durstig ist, ob man dann seinen Nasib im Traum sieht. Also das ist auch eine Erzählung, die es bei uns natürlich gibt. Viele Leute haben so etwas gesehen, wo sie dann später die Person, die sie geheiratet haben, in ihrem Traum gesehen haben, nachdem sie sehr durstig waren. Also das gibt es auch auf jeden Fall. Ihr könnt das auch so machen. Aber ich würde das weniger darauf fokussieren. Also das Fasten im Monat Chizr hat nochmal eine andere Bedeutung. Und das ist nur ein Zusatz, der bei uns als Erzählung vorhanden.
Und vielleicht für die, die jetzt nicht aus dem alevitischen Spektrum kommen, ja, Leute für Erkenntnis darauf zu, von Allah zu bitten, dass man eine bestimmte Erkenntnis im Traum erhält über etwas, was in der Zukunft passiert. Das gibt es auch ganz normal unter Sunniten, Schiiten und anderen Gruppen. Also das ist jetzt nichts irgendwie Neues. Ich weiß, dass das praktisch zwar hier und da auch gemacht wird, bei dem einen oder anderen wird das komplett abgelehnt und ja, sollte man vielleicht nicht vergessen. Also das gibt es auch, ist jetzt nicht so, dass man hier von etwas spricht, so, das haben die Aleviten irgendwie dazu erfunden, das hört sich jetzt ein bisschen nach Science Fiction an, dass man da irgendwie Blicke in die Zukunft oder eine gewisse Erkenntnis bekommen kann, sondern das ist schon im Islam so und
im Islam haben Träume eine sehr große Bedeutung.
So, weil der Traum ist ja auch da, wie Allah im Koran sagt, dass er uns das Leben einmal mit dem Tod nimmt und einmal beim Schlafen. Ja, und
der kleine Tod sozusagen.
Genau, und Jana, man hat ja mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese langen Träume, die man hat, meistens nur 30 Sekunden gehen. Ja, aber für einen die ganze Welt bedeuten. Und da sieht man auch, was dieses Ruchlad oder diese Traumwelt oder diese Dings, dieser Abseitssein von dieser Welt für den Mensch bedeutet. Also eigentlich geht man ja nur in sich, rein physisch gesehen. Also du verarbeitest das, was du im Alltag mit dir trägst. Und ja, vielleicht sollten wir mal auch eine Folge über Träume machen.
Das wäre sehr wichtig. Ja. Also ich habe ab und zu mal sehr interessante Träume und da würde mich auch ein bisschen Führung durch einen Pir mal interessieren.
Ja, ich glaube, das ist sowieso interessiert jeden Muslim einfach, seine Träume, die man hat.
Und also ich persönlich, also wir betreuen ja auch sehr viele Jugendliche, die sehr viele Fragen haben und ein Drittel aller Fragen sind vor allem, mit wem kann ich über meine Träume reden?
Ja,
also nicht mit mir auf keinen Fall. Die Expertise habe ich nicht. Da tue ich immer an die Dades weiterleiten, aber ja, muss man mal im Detail darüber reden. Lass uns aber nicht vergessen, worum es im Chizr-Monat eigentlich geht. Und das ist die Angelegenheit, dass wir ein Miteinander pflegen, wo wir auch anderen Menschen helfen. Ein Dede, der auch im Interview das gesagt hat, Chizr kann jeder sein. Mit einfach Chizr-Jayetisch, da passiert nichts. Sondern manchmal müssen wir Chizr sein für unsere Mitmenschen, damit das erfüllt wird. Und damit er das auch nochmal ein bisschen besser versteht, gemäß den Erzählungen, Chizr schlüpft nicht wie ein Gestaltwandler in verschiedene Gestalten und Gewänder und dann hilft er den Leuten, sondern das ist auch ein Wirken von Gott, dass wir mit unserem äußeren Auge, mit unserem leibhaftigen Auge ihn nicht erkennen können. Also er wirkt wie etwas anderes für uns, aber das ist trotzdem Chizr, weil das ist nochmal wichtig zu erwähnen. Wir haben darüber geredet, wer Chizr ist. Ein Schutzpatron, ein Prophet, ein General aus der Armee von Zulkarnain, der Mürschid, der Rechber von Hazrat Musa, der Begleiter der Ehl-i Beyt und vom Prophet Mohammed. Das war er. Was er aber nicht war, ist irgendeine Lichtgestalt, die kein Geschlecht hat, die im Wald herumhüpfelt. Das versuchen ja manche Leute so hinzustellen, als wäre Chizr irgendeine
Fabelwesen.
Fabelwesen. Midichlorianer aus Star Wars.
Ja, also, ich glaube eher, da haben diese Elfenfilme und das hat ein bisschen zu stark gewirkt bei dem einen oder anderen.
Bei dem einen oder anderen auf jeden Fall.
So, wir haben, ja, also, Jana, man darf auch nicht vergessen, es gibt diese Person von Chizr in verschiedenen Religionen sowieso auch.
Sunniten kennen ihn, Schiiten kennen ihn,
ja, abgesehen Christen vom kennen Islam, ihn. Abgesehen vom Islam so. weißt du, auch in verschiedenen Religionen, ich weiß sogar, dass es bei den Buddhisten auch so einen Hilfsheiligen gibt, an denen die glauben.
Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ich meine, wir haben auch sehr oft die Situation, wo Leute versuchen, uns zu erklären, Aleviten kommen von den Jesiden, weil Jesiden auch Chesed haben. Leute, wir reden hier über einen Propheten, der allen Menschen zu Hilfe eilen soll. Nicht nur uns Aleviten in Dersim und Erzincan und so weiter. Also, der ist auch für die gesamten Menschen da. Und wenn irgendwelche Leute den in Lateinamerika gesehen haben sollen, dann Ewalle. Und aber das nochmal zu erwähnen, ich möchte von jedem von euch, dass ihr nach dieser Sache mal recherchiert. Das heißt Third Man Factor, also dritter Mann Faktor. Wenn ihr euch das mal durchliest, ihr werdet geflasht sein. Warum? Das, was wir euch über Chesed hier erzählt haben, davon berichten irgendwelche britischen und amerikanischen Bergsteiger. Ja. Sozusagen als eine Macht, als ein Gefühl, was sie in prekären Situationen begleitet hat. Beispielsweise ein Schriftsteller erzählt von seinen Erlebnissen, als sie auf einer Expedition waren, als sie einen Berg erklommen haben und dann halt, also die Kälte hat reingehauen, sie hatten wenig Proviant und so weiter. Und sie waren nur zu zweit unterwegs. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Sie waren zu zweit unterwegs, aber wenn er zu seinem Freund, der vor ihm war, hochgeschaut hat, hat er eine weitere Person gesehen. Sie zählen sich beide, sie sind zu zweit, aber da ist eine dritte Person dabei. Und das ist nicht einfach irgendeine Person, die sie dort zufällig angetroffen haben, sondern das ist das, worüber wir als Chesed reden. Also das ist ein Phänomen, das wird weltweit berichtet. Deswegen nicht nur das, was wir sagen, als bare Münze nehmen, das ist in der alevitischen Theologie so, sondern das ist eine Sache, davon haben britische Bergwanderer, Leute, die auf Expeditionen waren und so weiter, selber erlebt, selber darüber geschrieben.
Also der Prophet Ilias oder Elias ist ja bei den Christen eigentlich das, was Chesed ist. So, weil wir wissen ja, für uns sind es ja zwei.
Chesed und Ilias.
So, ey Wallah, wie der Bruder es auch gerade schön erzählt hat. Und Elias ist eher den Christen ja bekannt und er gilt ja bei denen genauso als Schutzpatron. Genauso auch, weil er von der Quelle getrunken hat, als dieses lange Leben etc. Das ist ja alles da genauso. Also da braucht man jetzt nicht so zu tun, wenn der Faktor da ist. Adam gibt es bei wie vielen Religionen insgesamt so, und dann kannst du nicht sagen, die haben alle denselben Ursprung, weil das von da kommt. Man darf aber, wie der Bruder schön gesagt hat, natürlich nicht vergessen, nicht nur Chesed a.s., auch die Engel im Himmel, die den Menschen helfen, helfen nicht nur den Menschen, die jetzt Muslime sind oder sowas, ja. Die Barmherzigkeit Gottes ist uneingeschränkt und ist unendlich. Und dementsprechend sollte man das damit immer auch assoziieren und in Verbindung bringen, anstatt das in irgendwelche Lichtgestalten umzuwälzen und da versuchen, den Leuten irgendwie zu verklickern, dass Chesed ein Fabelwesen ist, was von selbst entstanden ist, ja, und einfach immer da ist und immer gleich aussieht und immer dieselbe Person ist und immer ein Fabelwesen ist. Und ja.
Dementsprechend, Janlar, merkt euch einfach nur, Chesed ist ein Prophet, der von Allah eine besondere Aufgabe und Ermächtigung erhalten hat. Und in Gedenken zu ihm haben wir manche Traditionen als Aleviten. Sei es das Fasten in Chesed-Eye oder das Chedereles-Bayram, zu dem wir an einem anderen Zeitpunkt nochmal zurückkommen werden.
Janlar, um vielleicht für den Abschluss nochmal etwas aufzuschlagen, was ihr vielleicht hier und da auch mal lesen werdet. Chesed wird auch innerhalb des Islams, also egal von welcher Gruppe jetzt, auch teilweise in zwei Meinungsverschiedenheiten teilweise getragen, dass man auch zum Beispiel sagt, es kann auch sein, dass es ein Engel zum Beispiel ist. Warum?
Ein Engel, ein Veli.
Genau, richtig. Aber als Engel wird das ja viel verstärkter so dargestellt teilweise, weil man halt so sagt, okay, Engel macht auch Sinn. Warum? Er wirkt ein bisschen wie die Erzengel. Das heißt zum Beispiel, Allah nimmt uns ja die Seele, richtig? So. Aber wer nimmt denn die Seele? Azrael. Also der Erzengel Azrael, ja, ist ja der, der jedem Menschen die Seele nimmt. Jedem Menschen auf der Welt. Aber wir sprechen trotzdem davon, dass Allah uns die Seele genommen hat. Also für was ist Azrael da? Für was ist Jibril da? Für was ist Mikael da?
Handeln halt in seinem Auftrag.
Ey, wallah. Und durch diese Art von Wirken, ja, gibt es auch Leute, die sagen, okay, wenn das die Hilfe ist, die von Gott kommt, ja, dann ist es ja auch so, dass Chesed dann diese Kraft ist in dem Moment, die beauftragt wurde, das zu machen, wie Azrael beauftragt wird, dir die Seele zu nehmen von Allah und das am Ende des Tages macht. Und deswegen gab es da halt auch immer diesen Gedanken, dass man gesagt hat, okay, er erfüllt ja es in der Art und Weise wie die Erzengel. Aber das würde dann halt nicht auf die anderen Engel halt automatisch passieren. Und plus noch, wir haben die Sachen aus dem Koran, die auch sein Prophetendasein da zeigen. Plus noch, wir haben bei uns auch zum Beispiel im, ich glaube, es ist das Ufasema, ich will nichts Falsches sagen, wo halt gesagt wird, oh Hizr Nebi Yardım Cinnesola.
Oder ich kann beispielsweise von Pir Sultan Abdal in einem seiner Gedichte vorlesen. Da sagt er in der letzten Strophe, Erisch Hizr Nebi Canı Gözlerim. Sozusagen, ich sehne mich nach dir, eile herbei, Nebi Hizr. Nebi bedeutet ja Prophet.
Ja, eyvallah. Und dementsprechend, Canat, es ist eine Person, die halt mehrere Aufträge erfüllt, in der Art und Weise auch anders wirken kann, aber umso mehr ich sowas höre, umso mehr ich halt auch das auch habe, dass manche sagen, okay, er wirkt wie die Engel, desto mehr bestätigt das ja ganz genau das, was das Alevitentum auch sagt in diesem Thema und so, wie man auch Hizr verstehen soll. Ja, das ist ja das richtige Verständnis davon. Auch wenn ihr von anderen islamischen Gruppen dann hört, was denn für Hizr, was ist das, was macht ihr da und hin und her. Ja, man darf halt niemals vergessen, dass der Bezug zu Hizr automatisch auch das mit sich bringen muss, dass man auch das macht, dass man mit Hizr das zusammenlebt, dass man dieses Wirken von ihm kennt und auch diese Koranverse von ihm kennt. Wenn ich die einfach lese und mir nichts dabei denke, dann kann da im Koran drinstehen, was man will. Das heißt aber nicht, dass es nicht drinsteht oder nicht zum Islam gehört oder dass wir etwas machen, was es im Islam nicht gibt, sondern das heißt einfach, dass die Menschen noch nicht das Wissen oder das Auge dafür haben, das zu erkennen. Und dass diese Wirkung aus dem Koran auch mit aufzunehmen. Und es ist ja nicht nur im Koran so, es ist auch in der Bibel so, also es ist in den 4 Büchern auch so mit aufgenommen, dieses Verständnis. Und dementsprechend, Jandal, könnt ihr ruhigen Gewissens beruhigt sein und euer Fasten, inshallah, vollziehen. Und möge es Gott in der Hinsicht annehmen.
Allah, ewallah, wir bedanken uns bei euch, Jandal, wie immer. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne eine positive Bewertung hinterlassen auf YouTube, Spotify. Lasst uns gerne ein Follow da auf Instagram, TikTok. Und wir haben auch eine sehr erfreuliche Nachricht für euch, Jandar. Und zwar, wir werden am 23.02. in Köln ein Seminar abhalten. Andere Ortschaften zu anderen Zeiten werden 100%ig folgen. Aber fürs Erste werden wir uns in Köln versammeln. Wer daran Interesse hat, soll gerne mal auf unserem Instagram-Account alevi_voices nachschauen, damit ihr euch auch dafür anmelden könnt. Wir werden über das Alevitentum reden, über die Quellen des Alevitentums, über das Gebet, über das Fasten, über die Historie. Eigentlich alle Fragen, die ihr euch von Anfang bis Ende gestellt habt, darauf werden wir mal eingehen.
Ey, wallah. Und wir bedanken uns da ganz herzlich auch für das Seminar, also von dem Startpunkt aus, das in Köln anfängt, beim Hacı Bektaşvili Cemevi in Köln, die uns da wirklich die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und uns auch bei der Sache unterstützen. Was sehr, sehr schön und wichtig für uns ist, weil, Jannat, auf diesem Seminar wollen wir euch auch zeigen, dass es nicht bedarf, dass gerade jetzt Shafak spricht oder er spricht oder jemand anderer spricht oder ich spreche oder was wir sagen richtig ist, sondern man kann ganz einfach durch Recherche und sowas diese Sachen herausfinden und mit logischem Menschenverstand, ohne da große zu denken, dass man jetzt Kompromisse eingeht, die irgendwie den Rücken eines Menschen in der Logik zerbrechen, ja, das passiert es nicht. Gott sei Dank sind wir so sicher in unserem Glauben und haben so viele Beweise, dass wir keine Angst haben müssen vor Quellen und sehr gerne forschen, weil desto mehr man forscht, desto mehr bestätigt sich unser Weg. Und das wollen wir halt mit euch teilen, dass ihr das für euch selber auch machen könnt. Und ja.
Ey, Walde. Also letztendlich, wie es der Bruder gesagt hat, es geht nicht darum, dass ich dort rede oder dass er dort redet, sondern letztendlich, wir wollen euch Quellenarbeit nahebringen, weil wenn es nur darum geht, Wissen zu vermitteln, müssen wir gar nicht erst dorthin kommen, da können wir uns den Weg sparen, sondern wir geben euch einfach ein paar Bücher, lest selber. Aber es geht darum, dass wir ein Bindeglied zwischen euch und den Peers, dem Mürschitz und dem alevitischen Weg aufbauen, den ihr auch selber mit Quellenarbeit nachrecherchieren könnt, weil niemals, weil irgendein Hans, Franz oder Yilmaz irgendwas erzählt, dass man diese Sachen für bare Münze nimmt, sondern man muss das auch recherchieren können.
Ey, wallah. Und dementsprechend, Janla, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch teilnehmt. Ihr könnt euch über die Möglichkeit von WhatsApp anmelden für das Seminar. Dann können wir eure Daten aufnehmen. Es wäre schon wichtig, dass ihr euch einzeln mit eurer Nummer halt anmeldet, mit Name, weil während dem Seminar bekommt ihr ein paar Sachen auf euer Handy zugeschickt, die ihr für das Seminar begleitend
also halt... Also Medien, Inhalte...
Genau, richtig, die ihr mitführen könnt und die ihr dann für euch auch mitnehmen könnt, mit euren Freunden teilen könnt Und wie gesagt, wir haben da auch keine Bedenken, dass wir uns da Sorgen müssen machen müssen über das, was wir da an Wissen teilen. Dementsprechend kann jeder vorbeikommen, wenn ihr mit euren Eltern kommen wollt, weil sie irgendwie Bedenken haben, ist das alles gar kein Problem. Ihr seid alle herzlich eingeladen, auch von der Gemeinde in Köln seid ihr herzlich eingeladen. Ihr könnt sehr, sehr gerne kommen, nehmt eure Freunde mit, nehmt eure Familie mit, nehmt auch Freunde mit, die vielleicht keine Aleviten sind, wenn sie es nur kennenlernen wollen. Ja, ich glaube, es ist einfach für jeden was dabei und wir würden uns da extrem freuen, wenn ihr da mit klarem Kopf, neutralem Kopf hinkommt und wir gemeinsam vor Ort diskutieren können und gemeinsam vor Ort Wissensaustausch auch machen können. Hier geht es nicht darum, wie gesagt, von Anfang an, dass wir einfach nur irgendwas reden und jeder zuhört, sondern wir wollen schon eine Interaktion haben, die dann innerhalb der Gemeinde und auch innerhalb eurer Familie für Gesprächsstoff sorgen kann, ohne da jetzt irgendwie Werbung für irgendeine bestimmte Richtung oder für einen Ojak oder für einen Dede oder für irgendwas zu machen. Und weil wir haben schon hier und da mitbekommen, dass der ein oder andere da irgendwelche Vorwürfe macht. Und wir freuen uns genau über diese Leute, die Vorwürfe machen, dass sie da uns sehr gerne besuchen können.
Jeder ist eingeladen, vor allem diese Leute.
Sehr, sehr gerne. Also jeder Vorwurf können sie auch gerne mitbringen und sowas. Ist alles gar kein Problem. Also wir freuen uns da auf Freund und Feind. Dementsprechend haben wir keine Bedenken und ja.
Dementsprechend, Canlar, wir bedanken uns nochmal bei euch. Wir wünschen einen schönen Abend und eine besinnliche Fastenzeit.
Ey, voilà.
Aschkile.
Da hereyi mekul